Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über eins von den großen Themen, über die alle reden.
Ja, und heute soll es um Gender-Gaga und Vogue-Wahnsinn gehen. Wir wollen in der Sendung aber ein kleines Experiment machen. Obwohl, wie ihr ja wisst, wir eine sehr klare Haltung zum Thema Gendern haben, wollen wir uns heute trotzdem Gedanken zu dem Thema machen und uns dieser ganzen Thematik einigermaßen unvoreingenommen nähern.
Erst einmal die Zusammenfassung. Wir haben in den letzten Wochen eine Vielzahl von Meldungen zu diesem Thema gehört, wie eigentlich regelmäßig, aber diesmal war es noch ein bisschen intensiver. Ein Berliner Vater klagt zum Beispiel dagegen, dass die Schule seines Kindes gendert. Er verliert die Klage, wird aber überall in den Medien rumgereicht. Ein Tagesschaubeitrag spricht in einem Text von entbindender Person statt von Mutter und die Bild-Zeitung flippt völlig aus. Genderfragen in der Sprache werden extrem emotional diskutiert. Und wenn man irgendwie versucht, eine Einigung zu erreichen, dann ist die meistens völlig außer Sicht. Die Debatte reicht dabei von so ganz gewöhnlichen mitgesprochenen Gender-Sternchen wie bei LehrerInnen über genderneutrale Formulierungen wie zum Beispiel Studierende statt Studenten bis hin zur Frage, ob man Transpersonen ausschließt, wenn man im Kontext der Geburt von Frauen spricht statt von Menschen mit Gebärmutter. Insgesamt kann man sagen, betreten wir eine Art Minenfeld in der Sprache, eine Debatte, die noch viel hitziger geführt wird, als es eigentlich, wenn man nur vom Inhalt ausgeht, sein müsste.
Werbung. Sascha, ich würde gerne mit dir über Ist so, der Ernährungspodcast, sprechen. Das ist ein Podcast, der alle Ernährungsmythen mal ganz genau unter die Lupe nimmt. Und zwar von Achim Sam. Er ist Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor, der wirklich informativ und unterhaltsam alles rund um Ernährung erklärt, vor allem aber ohne erhobenen Zeigefinger.
Ja, Jule, du weißt ja, ich bin sehr oft auf TikTok unterwegs und da gibt es nun wirklich unfassbar viele Leute, die einem alles Mögliche über Ernährung erzählen, wie man richtig intervallfastet, wie man richtig abnimmt, was Sportler essen sollen oder eben auch nicht. Und da bietet Achim Sam zusammen mit der Moderatorin Julia Rohrmoser eine echte Orientierung durch diesen gigantischen und sehr verwirrenden Wust an Informationen.
Regelmäßig laden die beiden sich aber natürlich auch noch Gäste in den Podcast ein. Und es geht von ErnährungsforscherInnen über ÄrztInnen bis hin zu Prominenten. Wichtig ist ihnen dabei, dass jeder so, wie es am besten passt und ohne Verbote sich ernähren soll. Die bringen nämlich laut Achim gar nichts.
Ja, das ist auch genau mein Ansatz, dass man da so mit einer befreiten Haltung rangehen kann. Jeden Donnerstag gibt es diesen empfehlenswerten Podcast. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge. Natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hört hinein, Ist so, der Ernährungspodcast.
Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Ja, und warum machen wir diese Sendung? Also, wenn ihr unseren Podcast hört, dann werdet ihr euch vielleicht denken, hä, haben die darüber nicht schon mal gesprochen? Ja, haben wir zum Beispiel in der Toxic Wokeness-Folge oder auch in der Folge Schlachtfeldsprache, was darf ich noch sagen? Wir haben das immer als eine Art Selbstverständlichkeit genommen, dieses Thema. Deswegen war das eher mal so ein Unterthema in anderen Podcast-Folgen. Aber wir haben einfach in letzter Zeit gemerkt, dass es so viel um dieses Thema explizit gibt, dass wir dachten, hey, wir machen mal eine Extra-Folge zum Gendern. Denn warum auch immer, das Thema flacht nicht ab. Das Thema Gender und Gendern ist immer noch groß und wahrscheinlich heute sogar größer, als das noch vor ein paar Monaten oder Jahren war. Und wir wollen uns heute mal ansehen, warum wir uns so schwer von diesem Thema lösen können, beziehungsweise uns einigen können, wie bei vielen anderen Dingen, wo man sich eben einigt als Gesellschaft und dann weitermacht. Und weswegen vor allem die Menschen, die sich darüber aufregen, so persönlich betroffen sind, so persönlich involviert sind bei diesem Thema.
Ja, Jule, lass uns mal erstmal darüber sprechen, wie so die emotionalen Reaktionen sind. Zum Beispiel bei dir. Nicht nur, was das ganze Thema Gendern angeht, sondern auch, was diese wiederkehrenden Diskussionen angeht.
Ich merke, dass wir ab und zu wirklich in einem Kreis hier in Berlin leben, in dem, ich sage jetzt mal, Sprache oder so Verständnis von Sprache viel selbstverständlicher ist. Zumindest was so eine moderne Form davon angeht, als in anderen Teilen. Ich merke das, wenn ich meine Eltern besuche. In Süddeutschland auf dem Land ist das einfach noch nicht so ein Thema. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, von dem ich sagen würde, dass es alle betrifft. Jede und jeder hat davon schon was gehört. Und mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, wie ein Aufregerthema das für manche Menschen ist, als ich gesehen habe, dass unser Podcast bei den 0- und 1-Sterne-Bewertungen steht. Bei fast jeder schlechten Bewertung höre ich nicht, in dem Podcast wird gegendert. Und ich habe das für mich gar nicht so wahrgenommen, dass das so ein Thema ist, wo man sich so krass drüber aufregen kann. Und deswegen habe ich auch diese ganzen Meldungen, die du jetzt von den letzten Wochen vorgelesen hast, die gibt es ja aber auch noch viel, viel krasser, so aus den letzten Jahren noch mehr in diese Richtung, immer so ein bisschen belustigt genommen und dachte mir so, ach komm, das sind es halt irgendwie so ein paar, meistens Männer, die sich davon getriggert fühlen, okay, dann ist es eben so. Ich merke aber, dass auf der anderen Seite bei diesem Thema auch oft ein Unverständnis oder Unwissenheit bei Menschen da ist, die jetzt nicht sofort irgendwie vors Gericht ziehen würden, um irgendwie hier den Gender-Gaga endlich zu stoppen. Und ich glaube deswegen, dass es cool ist, wenn wir dazu mal eine Sendung machen, weil ich jetzt auch sagen würde, es gibt schon ein paar Ecken und Kanten bei dem Thema, die ich auch nicht so schlüssig finde, wie man das vielleicht denken könnte, weil wir uns jetzt irgendwie entschieden haben zu gendern. Wie ist es bei dir?
Ich kann die heftigen emotionalen Reaktionen ganz gut nachvollziehen. Weniger auf einer Gefühlsebene, da muss ich mich so richtig ranrobben, um das nachvollziehen zu können, aber auf einer rationalen Ebene. Und auf dieser rationalen Ebene, über die wir heute auch noch viel sprechen werden, da merke ich, das treibt Menschen deswegen so heftig um, weil da ganz viele andere Dinge dahinter stehen. Es ist ein riesiges Symbol. Es ist ein ganz großer Kampf um Symbole, um Geschlechtersymbole, um Geschlechterrollen, um Fortschritt. Und meine häufige Reaktion ist Unverständnis. Ich bin aber sowieso sehr, man würde sagen, wandelaffin. Also ich kann mit Veränderungen gut umgehen und ich mag ganz viele Veränderungen und ich mag auch Fortschritt. Ich mag auch Symbole für Fortschritt ganz gerne, gesellschaftlich, technologisch, wirtschaftlich, in ganz vielen Bereichen, kulturell. Und deswegen habe ich erstmal nur eine positive Auffassung dazu. Ich habe aber, obwohl ich schon sehr lange auch erklärter Feminist bin, interessanterweise einen Moment gehabt in den letzten Jahren, wo ich, und da haben wir beide dann drüber geredet, mich entschlossen habe, jetzt stärker zu gendern oder überhaupt erstmal richtig zu gendern.
Genau, das ist ein Punkt oder auch eine Geschichte, die haben wir hier im Podcast schon mal erzählt, aber einfach, weil wir das Thema jetzt nochmal so gesondert behandeln, glaube ich, ist es gut, das hier nochmal so mit reinzuwerfen, wie das bei uns war. Und zwar war das vor knapp 2 Jahren. Wir haben Baywatch Berlin gehört und in einer Folge haben sich Klaas Jakob Lund und Thomas Schmidt darüber unterhalten, dass sie das jetzt einfach mal probieren, beziehungsweise Klaas hat das so in die Runde geworfen und meinte, er macht das jetzt einfach mal und meinte auch dann zu seinen Kollegen, bitte verbessert mich, falls ihr hört, dass ich einen Fehler mache, da will ich gern verbessert werden, ich möchte das ja auch machen. Und das haben wir so im Auto gehört und haben uns so angesehen und dachten uns so, ja, können wir ja auch mal probieren und uns da gegenseitig so ein Korrektiv sein. Dazu kam dann noch eine Studie, die ich gefunden habe, die ich hier im Podcast auch schon mal erwähnt habe, aber ich erwähne sie jetzt einfach nochmal, weil mich auch immer wieder Leute nach dieser Studie fragen. Das sind inzwischen 2, also es ist zum einen grundsätzlich eine gewesen aus Amerika, aber ich sage jetzt mal die in Deutschland, weil es einfach leichter ist, da nochmal die Ergebnisse durchzulesen. Und zwar findet ihr die auf der Seite des Informationsdienst Wissenschaft und zwar in einem Artikel vom 9.06.2015 und der heißt Geschlechtergerechte Sprache beeinflusst kindliche Wahrnehmung von Berufen von Dr. Anne Klostermann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Da wird es nochmal so zusammengefasst und es geht eigentlich grob, wie auch in der amerikanischen Studie, darum, dass man sagt, Grundschulkinder trauen sich mehr zu, mehr Berufe zu, wenn vor allem die Mädchen auch in der weiblichen Berufsform angesprochen werden. Das heißt, wenn man ein Mädchen gefragt hat, traust du dir zu, Pilot zu werden, haben mehr Mädchen Nein gesagt, als wenn man sie gefragt hat, traust du dir zu, Pilotin zu werden. Und das reicht für mich auf einer wissenschaftlichen Grundlage völlig aus, zu sagen, also diese Studie hat übrigens auch herausgefunden, dass es für Jungs völlig egal ist. Also den Jungs war es einfach egal, ob gegendert wird oder nicht. Und die Mädchen haben sich mehr zugetraut. Und wir haben jetzt auch 2 kleine Jungs zu Hause. Aber trotzdem kann ich mich als Frau so gut reinempfinden in, man läuft durch eine Welt und fühlt sich oft einfach nicht angesprochen. Und wenn es positive Auswirkungen auf kleine Kinder in der Grundschule hat, dann finde ich, bei all der Holprigkeit und bei all dem, was man verändern muss in seiner Sprache, um das irgendwie versuchen, richtig zu machen, würde ich trotzdem sagen, ist der Mehrwert für mich so groß, dass es für mich auch wissenschaftlich völlig klar ist, dass ich das mache und wir machen das seitdem, wobei man auch sagen muss, das hört ihr ja auch hier im Podcast, natürlich machen wir auch Fehler. Natürlich ist es jetzt nichts, wo man sofort einen Schalter umlegt und dann gendert man korrekt und dann ist alles cool, sondern das passiert, glaube ich, das ist so tief in uns drin, diese Sprache, wie man auch sozialisiert ist, dass ich schon sagen würde, das ist nichts Absolutes, aber ich finde, das zu probieren, und das ist ja eigentlich auch das, was Klaas damals so gesagt hat, von wegen, ich will das jetzt richtig machen. Und ich glaube, da geht es eher um so eine innere, möchte ich mich bemühen, das anders zu machen, oder habe ich da keine Lust drauf und will es nicht machen?
Ja, was man da daran anschließen muss, an diese ganze Debatte ums Gendern, und ist, dass es sehr viele unterschiedliche Arten gibt. Das Überthema geschlechtergerechte Sprache ist schon eine ganze Weile in der Debatte. Aber es gibt viele unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Und eine davon ist, wenn man etwa immer sowas sagt wie Lehrerinnen und Lehrer. Wenn man also nicht nur sagt Lehrer, das kann ja auch das sogenannte generische Maskulinum sein, damit sollen dann alle gemeint sein, sondern wenn man Lehrerinnen immer ausdrücklich mit einbezieht. Das ist eine relativ akzeptierte und sehr, sehr verbreitete Form, auch eine Möglichkeit, geschlechtergerecht sich auszudrücken, wenn auch, muss man sagen, die nicht alle so spektakulär gut beherrschen. Zum Beispiel gibt es einen beliebten, bekannten Bundeskanzler, der regelmäßig ziemlich krass daran scheitert, geschlechtergerecht zu sprechen, obwohl er es wirklich versucht und sich bemüht. Die Heute-Show hat da vor einiger Zeit einen sehr lustigen Zusammenschnitt genau davon gemacht, unter dem Motto, Olaf Scholz ist Gender-Profi. Dieser Zusammenschnitt hört sich so an.
Aber auch zur Unterstützung der Bürger und Bürger bei der Umstellung. Neben den Hausärztinnen und Hausärzten und der Bürger und Bürger, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmer sich zusammentun. Heute hat das Treffen stattgefunden, der Finanzministerinnen und Finanzminister und der Gesundheitsminister und Gesundheitsminister.
Danke, Olaf Scholz und Olaf Scholz. Also das ist ja, aber man kann ja aus diesem Zusammenschnitt, diesem Gag, vielleicht schon ein bisschen was rausziehen.
Also ich sag dir jetzt mal als eine Person, die ganz lange Probleme mit Lesen und vor allem Rechtschreibung hatte, finde ich, ist dieses Lehrenden und Studierenden, das ist nicht, das sind komplett neue Worte, die kann ich oft nicht, die kann ich mir oft nicht herleiten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Kopf habe, RichterInnen, was sage ich dann? Richtenden? Der richtenden Person am Gericht. Das, also ich, für mich ist es total schwer. Für mich würde, also ich würde das am liebsten machen, kann es aber nicht. Ich kann einfach nicht auf diese Worte zugreifen in meinem Sprachgebrauch und es würde mich so sehr dran hindern, das zu sagen, was ich eigentlich sagen will, dass ich das für mich eine Zeit lang probiert habe. Ich habe eine Freundin, liebe Grüße an Luisa Dellert, die macht das so toll und ich habe die neulich wieder getroffen und dachte mir, ey, die spricht genau so. Die sagt, und das hört sich, finde ich, so natürlich bei ihr an. Und das hat sie so drin, dass ich mir, als ich sie neulich wieder habe sprechen hören, dachte, oh, ich würde das so gern auch können. Ich kann es aber nicht. Also mir fallen die Worte nicht ein. Und es sorgt dann bei mir dazu, dass ich noch weniger sagen wollen würde in Momenten, in denen ich mich eh schon irgendwie so unwohl fühle, weiß, keine Ahnung, jetzt ein Statement oder irgendwas zu sagen. Und deswegen habe ich mich für die Variante entschieden, für die sich ja viele Menschen entscheiden, und zwar zu sagen RichterInnen.
Ja.
Das läuft überraschend gut. Ich war überrascht, wie schnell das drin ist. Ich muss aber auch sagen, ich hatte heute so eine Situation mit dir, dass ich meinte zu dir irgendwie, dann müssen wir da einfach nochmal die Ärzte fragen. Das ist so ein Moment, das ist natürlich total, mir ist es beim Reden aufgefallen und solche Fehler nerven mich richtig, weil da ist auch noch gleich Patriarchat drin, und zwar wichtige Positionen, ein Arzt kann nur männlich sein. Und ich sage das dann und bin schon drei Sätze weiter und denke mir, fuck, jetzt habe ich diesen Fehler gemacht, ich müsste eigentlich nochmal zurückkommen und sagen, du, ich habe gerade Ärzte gesagt, aber du weißt ja, dass ich Ärztinnen meinte. Ich mache das nicht, weil ich das holprig finde und ich finde, dass damit so ein Redefluss unterbrochen wird. Kann aber total verstehen, wenn es Leute gibt, die das sich vornehmen und dann das auch irgendwie in der Genauigkeit durchziehen wollen, dass die sagt, das fühlt sich nicht natürlich an. Das ist was, über das ich stolpere. Das ist was, mit dem ich nicht so gut zurechtkomme im Alltag. Ich kann das verstehen, auch nach zwei Jahren, wo ich das wirklich versuche. Und ich finde, es ist eben nicht eine Sache, die man, ich sage jetzt mal, so drei Monate straight durchzieht und dann kann man das einfach, sondern ich finde, es passiert einem immer wieder, dass man neue Worte lernt oder schnell irgendwie so aufgeregt ist, irgendwas schnell sagen will, unbedacht ist, und dann ist es drin und dann sagt man das so. Wie geht's dir da? Du machst es, du praktizierst es jetzt ja auch seit zwei Jahren.
Ich praktiziere das auch und habe deswegen versucht, mich dem formal zu nähern, sprachwissenschaftlich möchte ich fast sagen, zu nähern. Ich finde, mit am leichtesten umzusetzen, obwohl es vielen Menschen sehr sauer aufstößt, ist der sogenannte Glottisschlag, also LehrerInnen. Eine ganz kurze Pause zwischen den Silben Lehrer und Innen. Das nennt man Glottisschlag. Und es fällt mir vielleicht deswegen so leicht, weil der Glottisschlag, auch wenn er sich in solchen Gender-Kontexten ein bisschen merkwürdig anhört, ein ganz normales Element der Sprache ist. Zum Beispiel bei Spiegelei sagt man das ja auch. Man sagt ja nicht Spiegelei. Und Spiegelei, ja. Da hat niemand ein Problem mit, den Glottisschlag zu verwenden. Und deswegen glaube ich, kann man sich auch relativ leicht angewöhnen, weil es halt ein ganz normales Sprachelement ist, das mit LehrerInnen mit Glottisschlag zu sagen. Gleichzeitig ist das natürlich ein sehr deutlich hörbares Symbol, obwohl es nur ein paar Millisekunden längere Pause ist als normal. Ein sehr deutliches Symbol, dass man es ernst meint im Alltag mit dem Gendern und mit der geschlechtergerechten Sprache. Und das stößt vielen Leuten sehr sauer auf. Das habe ich schon auch im Alltag gemerkt.
Ich finde aber auch, und das ist so eine Grundregel, die wir zum Glück verinnerlicht haben, ohne dass wir da jetzt jemals drüber gesprochen haben, aber ich finde es irgendwie praktisch, das jetzt hier mal anzumerken. Du hast mich am Anfang, als wir das gesagt haben, schon verbessert oder mal gesagt, ah da, oder selber das dann nochmal wiederholt und richtig gesagt. Und trotzdem fühle ich mich überhaupt nicht von dir. Ich sage jetzt mal so, wenn ich dir was aufgeregt erzählen will und mach da den Fehler, dann hast du für dich total akzeptiert, dass das gerade wichtiger ist, dass ich das dir erzähle und meine Emotionen erzähle, als dass du mich jetzt verbesserst. Weil ich finde nämlich, oder du hast mich zum Beispiel noch nie von einer Gruppe irgendwie verbessert. Das fände ich total unangenehm. Und ich glaube, dass vieles von dem, was Leute da fürchten, wenn sie das anfangen, Bloßstellung ist. Und zwar Bloßstellung in der Gruppe, dass plötzlich irgendwie der Chef probiert es und plötzlich lachen alle MitarbeiterInnen und sagen, ja, der checkt es ja immer noch nicht, der macht das jetzt schon ein halbes Jahr falsch oder so. Also probiert man es gar nicht erst. Und ich glaube, dass dieses Scharmoment oder dieses Vorführen bei diesem Thema nie gut ist. Ich glaube, dass man schon das für sich entscheiden muss, dass man das macht, aber sich das selbst nicht so übel nehmen sollte, wenn man das noch nicht richtig macht oder wenn man da auch mal, wenn sich da mal Fehlerchen einschleichen und vor allem das nicht nutzt, um andere aus- und abzugrenzen. Und das merke ich bei mir total. Mir ist es viel wichtiger, dass ich das richtig mache, als dass andere das richtig machen. Das ist mir eigentlich gar nicht wichtig. Ich finde es für die große Sache wichtig, dass sich das ändert. Aber wenn ich jetzt Leute in meinem Umfeld habe, bei denen ich sehe, dass die das Gespräch anfangen und dann versuchen die es und dann sind die irgendwie so 2 Stunden mit mir am Kaffee trinken und plötzlich merke ich, ah, jetzt machen sie es nicht mehr, dann fällt mir das oft gar nicht auf, dass sie es nicht mehr machen. Ja. Und ich glaube, dass das wirklich, dass soziale Interaktion wichtiger ist als korrekte Sprache in diesem Feld. Das sind ja jetzt nicht irgendwie, wir reden jetzt ja hier nicht über Wörter, die man nicht mehr benutzt, die auch wirklich eigentlich, finde ich, schwerer fallen sollten, die auszusprechen, als sie nicht mehr zu benutzen, sondern das ist eine Sprache, wo ich finde, man kann da Fehlerchen machen und das ist völlig in Ordnung.
Ja, definitiv. Das ist da auch meine Haltung. Was oft unterschätzt wird, sehe ich, ist die Wirkung in sozialen Medien. Du hast eben ganz, ganz richtig gesagt, ein sehr unangenehmer Teil kann sein, wenn man so von einer Gruppe vorgeführt wird. Und wenn man so gedemütigt wird, quasi durch eine Korrektur, das ist ja, diese Zurechtweisung hat auch oft einen Demütigungscharakter. Und da unterschätzen viele Menschen, dass zum Beispiel in sozialen Medien so eine Formulierung wie, ich habe den doch nur darauf hingewiesen, dass er das richtig macht, aber automatisch immer sich auch auf ein Publikum bezieht. In sozialen Medien hat alles immer auch ein Publikum. Man muss sich das vorstellen wie, ich sage nicht zu dir was, sondern ich sage zu dir was auf einer Bühne, vor Publikum. Und daraus ergibt sich eine andere soziale Dynamik. Das bedeutet, in sozialen Medien jemanden zurechtweisen, in sozialen Medien jemanden auf einen kleinen Fehlerchen, den er gemacht hat, hinweisen, hat auch in vielen Fällen zumindest Elemente von einer Demütigung. Und ich glaube, deswegen kocht die Diskussion in sozialen Medien so leicht hoch.
Lass uns mal zu einem konkreteren Beispiel noch kommen, das du auch schon in der Zusammenfassung so ein bisschen angesprochen hast, und zwar die Bild-Zeitung, die über den Vogue-Wahnsinn berichtet hat und dazu den TV-Star. TV-Star ist auch so ein altes Wort, aber also ich sage es mal Schauspieler. Das ist das 20.
Jahrhundert-Wort, definitiv.
Ja, Francis Fulton Smith. Fulton Smith?
Fulton? Ich kann das nicht so genau sagen. Ich kenne den nicht, aber das ist ja auch gar nicht
liebe Grüße an Francis Fulton Smith. der sich über Instagram in seiner Story aufgeregt hat. Und zwar über einen Tagesschau-Beitrag, der über die Mutter berichtet hat, ohne das Wort Mutter zu verwenden. Und er hat dazu nur geschrieben, wann wird diese gequillte Scheiße endlich beendet? Ich bin stolz auf meine Mutter und ich bin stolz auf mein Vaterland. Aber ich schäme mich für den Affenfelsen, zu dem sich Deutschland entwickelt.
Großartiges Beispiel für die extreme Emotionalität, die damit einhergeht. Aber auch gleichzeitig ein Beispiel für, ich möchte das mal vorsichtig und so respektvoll wie möglich dem Francis gegenüber formulieren. Auch ein Symbol dafür, dass ein paar Leute wütend werden, ohne sich zuvor um ein tieferes Verständnis der Thematik zu bemühen. Ganz offensichtlich gibt es da so ein paar Auslöser von großer Wut, die schon ganz oberflächlich funktionieren und wo man nicht versucht, so ein bisschen näher reinzugehen. Zugegeben, die Tagesschau hat das in ihrer ganzen Argumentationskette so mäßig clever gemacht, unter anderem, weil sie das dann irgendwann auch korrigiert und zurückgezogen haben. Konkret ging es um einen Gesetzesentwurf, wo Leistungen besprochen worden sind für Menschen, die ein Kind bekommen haben. Und es ist einfach so, dass wir in einer Phase der Gesellschaft sind, wo Geschlechterrollen und Geschlechter insgesamt sich ausdifferenzieren. Ja, die allermeisten Menschen, übrigens auch viele WissenschaftlerInnen, gehen nicht davon aus, dass es nur in Anführungszeichen zwei Geschlechter gibt. Man erkennt es schon daran, dass das Bundesverfassungsgericht vor einiger Zeit geurteilt hat, wir brauchen nicht nur MW, also männlich und weiblich, bei zum Beispiel Stellenanzeigen, sondern da muss auch das D mit dabei sein. Ja, für divers. Und unter diesem divers, das war so ein Kompromiss, unter diesem divers sind halt eine Vielzahl von verschiedenen geschlechtlichen Zuständen, Situationen, Veranlagung, also ganz viel fasst sich darunter. Deswegen ist divers auch gar nicht ein ganz völlig falscher Begriff. Trans-Menschen gehören zum Beispiel dazu. Und nun ist es so, dass Geschlechterrollen und das, was Geschlecht bedeutet, stark im Fluss sind, was bei Transpersonen dazu führt, dass auch Transmänner Gebärmutter haben können. Das bedeutet, ein Transmann kann schwanger werden. Und wenn man jetzt diese Person, die schwanger werden kann, nicht ausschließen will, und es ist ganz grob, so etwa jede 300. Person in Deutschland, ist so gegenwärtig der Stand, ist trans. Wenn man diese Person nicht ausschließen möchte, dann ist es eine Möglichkeit zu sagen, Menschen mit Gebärmutter oder Gebärende statt die Frauen.
Ich würde da gerne kurz mit dir drüber reden, weil ich meine, die Tagesschau hat ja als Begründung gegeben, dass sie das jetzt nicht zurückziehen, weil das irgendwie Gender-Gaga war, was sie hier gemacht haben und dass sie ihren Vogue-Irrsinn selbst verstanden haben, sondern sie haben gesagt, dass diese Formulierung so zu Missverständnissen bei den Lesenden geführt hat.
Genau.
Und da würde ich halt sagen, auch weil ich eine Mama-Kolumne habe und in verschiedensten Zusammenhängen darüber schon gesprochen habe, ist mir auch diese Situation aufgekommen, dass ich überlegt habe, schreibe ich Mutter oder Menschen mit Gebärmutter? Schreibe ich Frauen oder Menschen mit Gebärmutter, wenn es um die Mutterrolle geht. Und ich habe für mich da gemerkt, dass ich es schon schwierig finde, eigentlich einen Text über nach der Geburt Depressionen. Und ich finde es total schwierig, die Leute da anzusprechen und von Menschen mit Gebärmutter zu sprechen. Ich weiß, dass das wahrscheinlich alle mit einschließt. Es hat sich für mich aber in dem Moment trotzdem noch nicht gut angefühlt, noch nicht richtig angefühlt. Das muss man auch sagen, na gut, ich bin nicht die Person, die ausgegrenzt wird. Ich sollte vielleicht jetzt nicht überlegen, was fühlt sich für mich gut an. Ich finde aber schon, dass es ein Thema ist und wir haben das auch bei anderen Themen, wo ich glaube, dass es nicht einfach nur, und da verstehe ich sogar die Menschen, die sich, der argumentiert ja fast so, der Francis, als würde man wollen, dass seine Mutter nicht mehr eingetragen als Mutter ist, wenn er sagt, ich liebe meine Mutter. Ja, Bro, es ging nicht darum, ob du deine Mutter liebst oder nicht. Ich glaube aber, dass er auf dem Weg irgendwo verloren gegangen ist. Und ich glaube, dass man diese Personen, ich glaube nämlich nicht, dass es alles Personen sind, die das nicht machen wollen und die Menschen hassen, tief in ihrem Herzen, sondern ich glaube, dass man die mitnehmen muss. Und ich finde, dass ein großer Fehler, was diese ganzen Bewegungen immer wieder machen, ist A, mit so einer Arroganz den Menschen zu begegnen, zu sagen, oh Gott, das machen wir doch schon lange nicht mehr so peinlich, dass du das jetzt noch machst, hinzu, das ist jetzt einfach Gesetz. Ich fände es cooler, wenn man die Leute mitnimmt und ich habe auch einen Artikel oder zwei gebraucht, bis ich verstanden habe, wo kommt es her, und inzwischen mache ich das so, inzwischen merke ich auch, ich finde, Frau zu sagen, ist einfach unfair für die Menschen, die keine Frauen sind und eine Gebärmutter haben. Ich glaube aber, dass dieser Transfer und der Weg dahin essentiell dafür ist, das zu sehen. Und ich glaube, dass diese Menschen noch nie was davon gehört haben. Und dann sind die plötzlich, sehen die einen Tagesschaubeitrag und fragen sich, und wieso sagen die jetzt nicht einfach Mutter? Und ich glaube, dass es da mehr Gespräche zu braucht in der Gesellschaft.
Gespräche und vor allem auch Zeit. Ja, es gibt dieses in diesem Podcast schon, glaube ich, 258 Mal zitierte Phänomen von dem Philosophen Ernst Bloch der Ungleichzeitigkeit. Und das beschreibt eben, dass unterschiedliche Teile der Gesellschaft, was es den Fortschritt angeht, unterschiedlich weit sind und dass daraus extreme Spannungen entstehen können. Und das ist so ein Bereich, unter anderem, weil der ganze Geschlechterkomplex sich auch ständig weiterentwickelt. Und zwar sogar bei den Leuten, die davon unmittelbar betroffen sind. Ja, das heißt, dass es gibt gerade auch im Trans-Kontext, im LGBTIQ-Kontext eine Vielzahl von Diskussionen, was könnte jetzt richtig sein, was ist Standard, was wird weiterentwickelt, was kann man sagen, was sollte man nicht sagen, was ist diskriminierend, was nicht. Das ist nicht irgendwo die Zentralstelle der Sprachdiskriminierung legt fest, so ist es jetzt. Und deswegen ergeben sich daraus Debatten. Und gleichzeitig sieht man aber, dass Menschen dieses extrem machtvolle Tierchen Gewohnheit nicht ohne weiteres verstoßen. Um es mal konkret zu machen, viele Menschen fühlen sich bevormundet, wenn plötzlich Sprachregelungen eingefordert werden oder auch nur mit großer Reichweite gesagt werden, von denen sie denken, hä, das funktioniert doch gar nicht. Und da muss man sagen, diese Geschlechterdiskussion, die ist noch nicht in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen. Es gibt noch vergleichsweise viele Leute, die sagen, natürlich gibt es nur zwei Geschlechter, auch wenn das streng genommen in dieser Form nicht der Stand der Wissenschaft ist.
Die Frage ist aber, finde ich, wenn ich jetzt an diese Menschen denke, die sagen, ja, natürlich gibt, dann kann man das natürlich einmal so betonen, das sind so wütende BürgerInnen, die irgendwie mit der Mistgabel und der Fackel irgendwo in ihrem Dorf rumstehen und sagen, ja, es gibt nur zwei Geschlechter. Ich denke aber auch an Leute, die das eher ungläubig sagen und sagen, hey, aber es gibt doch nur zwei Geschlechter, es gibt doch nur Männer und Frauen. Und die haben einfach noch nie was von dieser Debatte gehört. Und ich fand das total stark. Und ich habe da diese Woche zum ersten Mal drüber nachgedacht, als ich Gemischtes Hack gehört habe und Felix Lobrecht da zu Thomas Schmidt meinte, dass er sich wünschen würde, dass diese ganze Klima, es ging um den Volksentscheid hier in Berlin, den Klimavolksentscheid, dass diese ganze Kampagne der Werbung von Viertel zu Viertel unterschiedlich gestaltet wird und dass zum Beispiel Gendersprache einfach in manchen Vierteln hier in Berlin A, nicht angekommen ist und B, eher ausgrenzend, abwehrend bei den Leuten ankommt, als dass man das Gefühl hat, ach cool, die nehmen wir jetzt auch noch mit. Und er meinte, er würde da die Wahlplakate auf den Wahlplakaten nicht gendern, weil man die Leute nicht erreicht. Und jetzt kann man natürlich auch da wieder mit einer Arroganz kommen und kann sagen, ja, die checken es halt noch nicht. Die sollen mal vielleicht ein bisschen lernen. Es ist vielleicht mal gut, wenn die das mal sehen. Aber es geht ja am Ende um eine große, wichtige Sache, bei der sich alle beteiligen müssen. Und die Wahlbeteiligung war in gerade diesen Vierteln, die Felix angesprochen hat, in einem Viertel, in dem er ja auch aufgewachsen ist, wo ich sagen würde, er kennt die Menschen da besser als wahrscheinlich die Menschen, die die Kampagne in diesen Orten gemacht haben. Wenn der sagt, hey, so erreicht man die Menschen nicht, dann finde ich das auch ein Fakt, mit dem man arbeiten könnte, wo man schauen könnte, ja, aber wie erreicht man sie denn? Da sind wir jetzt beim Klima wieder bei einem anderen Thema. Aber es ist ja nur stellvertretend für auch das Gendern. Ich glaube, dass es die Menschen einfach noch nicht erreicht hat.
Ja. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, diese Arroganz von manchen Leuten, das ist nicht die ganze Gender-Gaga-Blase, um jetzt mal diesen ironischen Begriff zu benutzen, die da komplett arrogant rangeht. Aber es gibt schon manche Leute, die ihre Arroganz dann sehr offen formulieren und auch sehr fordernd formulieren. Die gibt es. Denen gegenüber stehen aber mindestens genauso viele Leute, nach meiner Wahrnehmung vielleicht sogar noch mehr, die auf Menschen, die gendern, nur für sich, weil sie entschieden haben, ich möchte jetzt gendern. Also so reden, wie sie wollen. Dass die denen gegenüber mit extremer Aggression auftreten. Ja, es wird ganz häufig von denjenigen, die gendern, also die in der Bild-Zeitung mit Gender-Gaga oder Vogue-Wahnsinn gemeint sind, als Sprachpolizei gesprochen. Die weisen uns recht. Faktisch habe ich häufiger erlebt, dass es eine reaktionäre Sprachpolizei gibt. Dass Leute komplett ausflippen und sozialen Druck ausüben, damit man nicht gendert. Ja, die von dir angesprochene Bewertung ist ja sowas. Das ist ein sozialer Druck. Ihr gendert, also bewerte ich euch schlecht. Man möchte mich hier erziehen. Es gibt auch eine Form von konservativer oder sogar rechter Sprachpolizei, die extrem aggressiv reagiert, wenn man selber nur für sich gendert. Also wenn ich eigentlich gar nicht rumgehe und sage, ihr müsst jetzt alle gendern mit so einem großen Schild, sondern wenn ich das nur tue. Ja. Und dann kommen die und sagen Sprachverhunzung, so als sei meine Sprache irgendwie für ihre Sprache verhunzend. Oder sie sagen Ideologie aufzwängen, nur weil ich so rede, wie ich möchte. Und das sind auch schon Verschiebungen in der Debatte, die ich schwer ertrage.
Geht mir auch so, aber ich glaube, genau deswegen ist es wichtig, dass wir mal über diesen Vorwurf der Sprachverhunzung sprechen, und zwar unvoreingenommen, einfach weil wir beide Sprache lieben, weil wir beide mit Sprache arbeiten. Und ich glaube, dass es gut ist, diesen Argumenten, die die Menschen bringen und vielleicht auch brüllend und unberechtigterweise bringen, diesen Argumenten erstmal nüchtern zu begegnen und zu schauen, wie sehr ist denn da was dahinter? Weil ich würde schon sagen, dass bei der Sprachverhunzung Teile sind in der ganzen Debatte, die ich nachvollziehen kann. Mich nervt es zum Beispiel kolossal, dass es keine vereinheitlichte Form des Schreibens gibt. Es gibt Tendenzen, wohin es geht, aber es ist bis heute noch so, dass sich niemand wundert, wenn man Unterstrich, Doppelpunkt oder Sternchen benutzt, um LehrerInnen zu sagen. Und das ist für mich ein Punkt, den finde ich ungenau. Das nervt mich. Wir haben eine relativ genaue Sprache. Es wird relativ minutiös aufgenommen. Wir nehmen jetzt noch dieses Wort dazu und das ist jetzt auch im Duden drin. Und das ist übrigens die neue Rechtschreibreform. Und da sind wir so stolz drauf, dass wir so eine genaue Sprache haben, die so gut beschreibt, dass ich schon finde, dass es hier eine Einigung bräuchte. Und auch zu sagen, das hat man ja dann in der Debatte um den Vater gemerkt, der irgendwie vor Gericht gezogen ist, weil er das Gendern an der Schule seines Kindes verbieten wollte. Die Angst von dem Vater war, dass die Schule da nicht dem Lehrplan folgt. Und die Schule sagt daraufhin, naja, also in der Klassenarbeit sagen wir das gar nicht. In der Klassenarbeit würde das sogar als Fehler angestrichen werden, weil es ist natürlich keine aktuelle Rechtschreibung in Deutschland, das zu machen. Wo ich mir denke, ja gut, aber da wird es dann für mich total schwammig zu sagen, ja, geschrieben müssen die SchülerInnen das schon noch anders machen. Aber wenn sie es sprechen wollen, wenn das ihr Wunsch ist, dann natürlich, go for it. Dann denke ich mir eher, hey, da könnten wir doch so genau sein und es auch da ändern, weil ich glaube, dass das für die KritikerInnen der größte Punkt ist, an dem ich auch ansetzen würde, wenn ich das Thema abwehrend behandeln wollen würde, zu sagen, ey, wenn ihr euch noch nicht mal auf die Form einigen könnt, wie könnt ihr euch da über euren Inhalt so sicher sein?
Dieser Ansatzpunkt der Ungenauigkeit, den kann ich auch nachvollziehen. Und das insbesondere im als sehr präzise geltenden Deutschen, ob das jetzt so ist oder nicht, ist mal dahingestellt, aber das wird von vielen Menschen so wahrgenommen, im sehr präzise daherkommenden Deutschen, dass so Ungenauigkeiten und Schwierigkeiten und auch Unklarheiten, dass die manchmal sauer aufstoßen, das sehe ich. Ich habe noch ein anderes Argument, obwohl ich jetzt persönlich, wie gesagt, relativ stark pro geschlechtergerechte Sprache bin. Und dieses andere Argument, da möchte ich einen kleinen Bogen machen, weil ich den so interessant finde. Und zwar hat 2010 ein Mann den sehr renommierten Bachmann-Preis gewonnen, Literaturwettbewerb in Österreich nach Ingeborg Bachmann benannt, namens Peter Wawerzinek. Peter Wawerzinek hatte dieses ganz große Problem, dass er als sehr kleines Kind von seinen Eltern ins Waisenhaus gegeben werden musste. Und die Jury hat irgendwann einen total tollen Satz gesagt bei der Begründung, warum er diesen wichtigen Preis gewinnt. Nämlich, er hatte keine Heimat, also hat er die Sprache für sich als Heimat entdeckt. Und es war eine so einleuchtende Begründung, dass jemand sich in einer Sprache zu Hause fühlt, dass das einen richtigen Gedankengang bei mir ausgelöst hat. Und ich würde sagen, wenn Menschen, selbst wenn sie es nicht so formulieren, aber wenn sie in der Sprache eine Heimat sehen, wenn sie in ihren Formulierungen ihr Wohnzimmer sehen, dann haben sie vielleicht den Eindruck, dass wenn da jemand kommt und sagt, nee, in seinem Wohnzimmer musst du dieses Bild jetzt umdrehen und dieses Buch nehme ich jetzt aber mit, das darfst du nicht mehr lesen oder nicht mehr benutzen, dass Menschen das Gefühl haben, in ihrer Intimsphäre korrigiert zu werden, dass man Einfluss nehmen möchte auf ihre Intimsphäre. Und das ist ein Punkt, den kann ich bis zu einem bestimmten Bereich nachvollziehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man nicht eine gewisse Öffnung auch versuchen kann hinzubekommen, weil am Ende ist Sprache ja etwas, was anders als dein Wohnzimmer nicht allein dir gehört, sondern allen. Aber das Sprache als Heimat, das ist vielleicht ein Schlüssel zum Verständnis der Wut dieser Menschen.
Also zumindest zu einer emotionalen Verlinkung, weil ich würde schon sagen, ich finde das eine total schöne Erklärung, die ja aber auch genau andersrum ein Argument sein kann, warum man das ändert. Ja. Weil sonst ist die Heimat, die eigene Heimat für andere der Albtraum. Und ich glaube, dahin zu kommen, zu sagen, dass dieses Zuhause, in dem man sich wohlfühlt, nur mit Bedingungen für manche Menschen eins ist, spricht es dieser ganzen Sache dann das Zuhause-Sein ab. Weil ich finde, die Heimat würde für mich bedeuten, dass alle mitspielen dürfen, dass alle willkommen sind. Und wenn nicht alle willkommen sind am Tisch, entweder es essen alle oder es ist keiner, würde ich schon sagen, dass man das eher umdrehen sollte. Und ich finde das total krass, dass es ja häufig von Menschen kommt, diese Angst, die Männer sind. Das finde ich schon eine Besonderheit bei diesem Thema. Und ich würde gerne mit dir jetzt wirklich eins weitergehen, nochmal in ein anderes Beispiel reingehen, das auch wieder mit sehr viel beteiligten Männern zu tun hat. Und zwar der Vater, der an dem Gymnasium seines Sohnes das Gendern verbieten will und der so wütend ist, dass er vor Gericht zieht. Und wenn ich mir das ansehe, wenn ich mir jetzt diesen Francis ansehe, es gab auch vor ein paar Monaten diesen VW-Mitarbeiter, der sich kolossal auch vor Gericht drüber aufgeregt hat mit Anwälten, dass ein Audi-Leitfaden, also von einem anderen Unternehmen ein Leitfaden, der liebe Mitarbeitenden oder liebe MitarbeiterInnen, glaube ich, stand da, angesprochen wurde, dass er so nicht angesprochen werden will und dass ihn das verletzt und beleidigt. Das sind die Momente, wo ich sagen würde, ich finde, das ist super viel Alpha-Tierchen-Männchen-Gehabe in der Diskussion, die ja vor allem, nicht nur, aber vor allem erstmal Frauen und natürlich auch andere Geschlechter mit einschließen soll.
Das stimmt wahrscheinlich. Das ist auch ein starkes Männerthema. Wenn ich mir gerade dieses Genre der Sprachpfleger, ich weiß nicht, ob man hier überhaupt gendern muss, anschaue, diese Sprachpfleger, der Verein VDS, Verein für deutsche Sprache, heißt der, glaube ich, ausgeschrieben, den du vorhin angesprochen hast, der gehört auch dazu. Das sind so Leute, die sagen, um Gottes Willen, das muss alles, Anglizismen sind auch ganz schlimm. Dann sind da schon vergleichsweise viele Männer dabei. Als Schlussakkord in diesem emotionalen Setting würde ich gerne ein kurzes Zitat aus dem Spiegel vorlesen, über genau diesen Mann, den du gerade angesprochen hast.
Der Vater,
der geklagt hat, dass an dem Gymnasium seines Sohnes gegendert wird. Und der Schlussakkord dieses relativ langen Spiegelartikels, der davon handelt, wie jetzt mit Gendern umzugehen sei oder nicht, lautet: Eine Frage noch, Herr Müller, wer leidet mehr unter dem Gendern an der Schule, Ihr Kind oder Sie selbst? Fiese Frage, sagt Müller. Und dann, ich würde mal sagen 70-30. Also 70 er, 30 sein Kind. Das sei ein stabiler junger Mensch, sagt Müller, der Leidensdruck sei nicht sehr hoch. Das Kind könne aber in seinem Alter die Tragweite des Problems auch noch nicht wirklich erfassen. Herr Müller gesteht, Zitat, es ist schon mein Kampf, obwohl das klingt jetzt auch wieder seltsam. Das ist natürlich ein relativ giftiges Ende, aber es deutet, wenn wir jetzt den Bogen schlagen von den emotionalen Reaktionen, diesem emotionalen Setting hin zu dem, was dahinter steht, die Hintergründe, Theorie, Geschichte. Es schlägt schon einen wichtigen Ton an. Nämlich eigentlich geht es darum, dass gesellschaftlicher Fortschritt sich in den letzten Jahren extrem stark auf Geschlechterangelegenheiten bezieht und dass diese Form von Fortschritt nicht von allen Menschen begeistert begrüßt wird und dass sie mit dem Aufhalten der Sprachveränderung eigentlich eine Art Stellvertreterkampf führen möchten, weil sie eigentlich die Veränderung der Gesellschaft gerne aufhalten würden.
Das ist, glaube ich, ein Punkt, der total essentiell in dieser ganzen Debatte ist, weil ich sagen würde, dass die Menschen sich wahrscheinlich nicht oder die Männer sich wahrscheinlich nicht nur von der Sprache angegriffen fühlen, sondern von der neuen Welt. Und in der neuen Welt bedeutet es ganz, ganz viel, das vielleicht auch gar nicht unbedingt nur was mit der Verteilung von Männern und Frauen und mit der Rollenverteilung zu tun hat, sondern das ist die neue Welt, die ihnen Angst macht, weil das Veränderung bedeutet. Und das, was man alles gerne hatte, das ist nicht mehr da, wenn man sich jetzt das Programm von Dieter Nuhr aus letzter Woche angesehen hat. Diese ganzen Floskeln und Sätze, die mit der guten alten Zeit und der Kindheit und als wir klein waren, da steckt für mich fast schon so eine Flucht in die eigene Kindheit und in, ich möchte das nicht, was gerade alles passiert. Das ist mir alles zu viel. Und ich glaube, dass diese Überforderung auch dazu führt, dass wir in dieser ganzen Debatte immer wieder Wörter oder so konstruierte Wörter wie Vogue-Wahnsinn lesen oder wie wir es jetzt auch im Titel haben, Gender-Gaga. Das sind für mich so Begriffe, die finde ich fast schon lächerlich. Also die sind, finde ich, einfach so von ihrer Begrifflichkeit her, klingt es für mich, Gender-Gaga klingt doch extremst lächerlich. Und ich glaube, dass da aber, das soll so sein, es soll auch so klingen, aber dahinter steckt eine viel, viel größere Angst vor der neuen Welt, vor dem Neuen, die bedrohlich ist für die Menschen. Und zwar so bedrohlich, dass sie der fast schon mit so einer Satire oder ich sage jetzt mal, Millennials würden wahrscheinlich das Clowns-Emoji posten, wenn sie sich mit sowas auseinandersetzen. Dahinter steckt aber eine tiefe Verzweiflung. Und ich finde, die spürt man total raus, wenn man sieht, dass diese Rollenverteilung in der neuen Welt einfach wirklich eine andere ist. Dass die wirklich auch eine andere neue Welt ist.
Und dazu zum Thema andere neue Welt muss man eben auch wissen, wir kommen aus einer sehr patriarchalen Gesellschaft. Wir leben immer noch im Patriarchat, aber in ganz vielen Ecken und Enden wird es abgeschliffen und glatt geschliffen. Jedenfalls in Deutschland ist es so, dass es schon einen Kampf gegen das Patriarchat gibt. Und Patriarchat bedeutet einfach, dass Männer im Durchschnitt Vorteile und Privilegien haben gegenüber Nichtmännern, gegenüber Frauen. Und das ist ein sehr, sehr kluger Satz, den ich mal bei einem amerikanischen, gar nicht so bekannten Comedian gehört habe. Die werden mir auf TikTok jetzt neuerdings eingespielt, aus dem Comedy Cellar in New York, ständig neue Comedians. Ein schwarzer Comedian, der gesagt hat, wenn dir Privilegien entzogen werden, fühlt es sich an wie Diskriminierung. Und das einfach, weil du dein Privileg abgeben musst. Du gibst dein Privileg ab und es fühlt sich wie Diskriminierung. Einfach nur, weil du einen Vorteil, der vorher sich wie Normalität angefühlt hat, nicht mehr da ist.
Oh, das finde ich einen richtig klugen Gedanken.
Ja. Und dahingehend muss man natürlich sagen, diese Männer, die fühlen sich gar nicht völlig falsch angegriffen. Sie fühlen sich gar nicht völlig falsch diskriminiert, nur als Gefühl. Faktisch werden sie aufgefordert, das Privileg abzugeben, im Zentrum des Angesprochenseins zu stehen. Und zwar prinzipiell. Jetzt werden plötzlich auch andere Leute angesprochen. Sie verlieren ihr Alleinstellungsprivileg. Und dieser Verlust, den nehmen sie als Angriff wahr. Den nehmen sie als Attacke wahr. Und ich befürchte einfach, dass das eine von den ganz, ganz großen, auch sehr, sehr schwierig lösbaren Problematiken ist. Weil ist ja nicht umsonst dieser Spruch von ganz vielen Gerechtigkeitsbewegungen, checke deine Privilegien, denk mal über deine Privilegien nach, weil diese Menschen nicht darüber nachdenken, dass sie privilegiert sind. Für sie fühlt es sich normal an. Normalität ist für sie, privilegiert zu sein. Und jetzt sind sie nicht mehr privilegiert, also nimmt man mir was weg.
Also ich verstehe das grundsätzlich nicht. Ich finde, es wird einem ja nichts weggenommen, wenn man sich mal wenigstens Gedanken drüber macht, wo man überall Privilegien genießt. Und das ist in unserer Gesellschaft bei allen in irgendeiner Form so. Ich finde das bei dem Thema nur den falschen Angang, weil diese Menschen, diese Männer ja auch Frauen und Kinder und Enkelinnen und Freundinnen haben. Und wenn die ihnen sagen, ey, ich fühle mich da nicht angesprochen. Oder wenn sie diese Studie sehen, die ich vorhin zitiert habe, wenn die sehen, ihr Kind würde sich mehr zutrauen, wenn die Tochter auch mal lesen würde, dass sie auch Pilotin werden kann, dann würde ich halt sagen, schlägt das für mich dieses, ja, wir haben es schon immer so gemacht, weil wir haben ganz viele Dinge ganz lange irgendwie gemacht und dann kam die Neuerung, dann kam der Fortschritt und dann hat man es ganz anders gemacht. Für mich ist das noch keine gute Erklärung, warum die sich so dagegen wehren, dass ja noch nicht mal aufzugeben, sondern zu sagen, bitte dreht doch die Schleife mehr und sprecht zumindest die Frauen mit an. Es ist ja nicht, dass ihr nicht mehr angesprochen werdet, sondern ihr sollt wenigstens die Frauen mit ansprechen.
Ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich das, was du vorhin gesagt hast. Angst vor dieser neuen Welt, Ablehnung der neuen Welt. Das muss gar nicht immer Angst sein. Das kann auch Wut auf diese neue Welt sein, Verlust von Privilegien. Das kann auch Irritation sein, dass auf einmal Leute, die Männer sind, die Männer heißen, die Männer genannt werden wollen, dass die aber trotzdem eine Gebärmutter haben, was doch eigentlich früher nur Frauen waren. Das sind Verwirrungen für diese Menschen. Und das in einem Thema Geschlechter, wo eigentlich ganz gut erforscht ist, dass sehr viele Menschen sich deswegen angegriffen fühlen, weil sie in ihren eigenen Geschlechterrollen gar nicht so gefestigt sind. Ja, das gilt insbesondere übrigens für Männer. Es gibt ja diesen Begriff toxische Männlichkeit, den müssen wir jetzt nicht auswalzen, aber der beschreibt Verhaltensweisen, die für alle Beteiligten, meistens aber für die anderen, sehr problematisch sind, sehr giftig sind und die beruhen ganz häufig darauf, dass man ein Männerbild hat, was man durchsetzen möchte mit Signalen, ich bin stark, ich bin besser, ich bin kompetitiv, also so ein bisschen so darwinistischer Männerkrempel, hätte man jetzt vielleicht gesagt. Und dieses Setting, dass du dich angegriffen fühlst von der Andersartigkeit, die deutet eigentlich auf eine eigene Schwäche hin. Man sagt da in der amerikanischen Debatte, die ja immer so ein bisschen weiter und ein bisschen breiter ist als die deutsche, Male Fragility. Ja, das kommt ursprünglich von White Fragility, also es ist diese Fragilität, diese Zerbrechlichkeit des Selbstverständnisses, ganz ursprünglich bezogen von schwarzen Menschen auf Weiße, weil das Weißsein halt auch eine sehr fragile Angelegenheit ist und dann irgendwann rübergeschwappt in die Geschlechterdebatte, dass Männer das Selbstverständnis von Männern, das kann schon durch ein rosanes Produkt so tief gestört werden, dass die schaffen es dann nicht, ein rosanes Duschgel zu benutzen, ohne sich gestört zu fühlen in ihrer Männlichkeit. Und das meine ich gar nicht als Spott, sondern das ist halt eher eine Beschreibung, wie krass diese Geschlechterrollen auch auf diejenigen wirken, die so tun, als wäre das gar nicht so. Und die fühlen sich dann durch das Gendern angegriffen, weil Gendern manchmal sogar noch schlimmer sein kann als eine rosane Duschgelverpackung.
Die Frage ist für mich, wenn wir jetzt überlegen, wie holt man diese Menschen mit ab? Und ich glaube, da ist ein Hardliner-Teil dabei, die sollen wirklich einfach unterm Stein weiterleben. Und ich glaube, die erreicht man auch nicht. Aber ich glaube, dass da ein großer Teil der Menschen dabei sind. Und ich rede jetzt nicht von den Hardlinern, sondern wirklich von Menschen, die das noch nicht richtig durchblicken, die Angst haben, da Fehler zu machen, die sich vielleicht auch ein bisschen wundern oder die, was ja oft einfach der Fall ist, erstmal abwarten, ob sich das durchsetzt.
Ja.
Es gibt viele Menschen, von denen ich glaube, dass die eine ganze Zeit gebraucht haben, bis die irgendwie gemerkt haben, das macht man jetzt wirklich so und dann ist es auch so.
Ja.
Und das zu beschleunigen, da ist für mich ein total wichtiger Teil drin, auch wenn ich es extremst schwer finde, das herzustellen. Weil ich finde, das, was die Tagesschau da versucht hat, das sehe ich total. Und zwar das als selbstverständlich wahrzunehmen. Übrigens, Leute, euch ist vielleicht aufgefallen, wir haben jetzt gerade nicht Mutter gesagt, weil bla bla bla, sondern die haben es jetzt einfach so gemacht. Und es gab sofort Leute, die sich aufgeregt haben. Vielleicht waren das jetzt nur die Hardliner, aber ich finde, das Gendern ist schon erstaunlich lange Thema. Ich würde sagen, so seit 5 Jahren in unserer Gesellschaft seit 3 Jahren krass, dass es immer wieder auftaucht, dass es auch große Medien gibt, die das sagen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Öffentlich-Rechtlichen das auch vor 1, 2, 3 Jahren immer in so kleineren Leitfäden in den Landesanstalten dann so durchgegeben haben. Der Bayerische Rundfunk gendert jetzt übrigens, alle MitarbeiterInnen sind angehalten zu gendern, bla. Das finde ich schon eine ziemlich lange Zeit dafür, dass wir immer noch nicht an dem Punkt sind, dass es völlig klar ist, dass es Common Sense ist und dass man auch eine Regelung gefunden hat, wie man es macht.
Ja, ich finde es eher eine kurze Zeit. Also dafür, dass es so eine große gesellschaftliche Veränderung ist. Also ich kann nachvollziehen, warum du das für eine lange Zeit hältst. Ich glaube, aus Sicht von so gesellschaftlichen Zyklen würden viele Menschen sagen, ist doch nicht mal eine Generation. Ja, also dass sie sofort nicht mal in Jahren messen, sondern in Generationen.
Ich sag dir ein Beispiel, an dem ich das vielleicht auch so anlege, an den Maßstab, an den ich es anlege. In den letzten Tagen habt ihr sicherlich auch gelesen, gab immer wieder die Meldung, Deutschland, Fleischkonsum, absolutes Minimum. Noch nie haben die Deutschen so wenig Fleisch gegessen. Und als ich diese Meldung gelesen habe, dachte ich mir, krass, hätte ich das vor 5 Jahren gelesen, hätte ich gedacht, das ist ein Aprilscherz. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können in unserer Gesellschaft, dass es funktioniert. Und was sich da innerhalb von 2 oder 3 Jahren getan hat, das finde ich so tief. Also wenn man sich so deutsche Rezepte ansieht, die Küche ansieht in unserem Land, auch wie Fleisch gegessen wird in unserem Land, dann hätte ich alles drauf verwettet, dass es 20 bis 40 Jahre dauert. Und es hätte mich wirklich nicht überrascht, hätte es 40 Jahre gedauert, bis die Deutschen anfangen, ihren Fleischkonsum nicht zu maximieren.
Ja.
Und dass wir da so schnell an einen Punkt kamen, wo ich wirklich sagen würde, das ist interessant, dass es so schnell passiert. Genauso groß ist auch mein Unverständnis, warum das dann beim Gendern, finde ich, doch so lange dauert. Und ich finde, es ist halt wirklich, mir ist es eine total wichtige Sache. Bitte verstehe mich nicht falsch. Es ist mir ein unfassbar wichtiges Thema. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es im Verhältnis auf die Auswirkungen der Gesellschaft und auch auf die Auswirkungen der Sprache minimal dafür ist, wenn man jetzt andere Trends und Themen sieht, die sich durchsetzen. Ja. Ich finde, es ist nicht so ein großes Ding. Es wird jetzt nicht die Lebensrealität von unfassbar vielen Menschen verändern. Das ist einfach nicht so.
Das wäre ja fast ein Argument, dass es dann so wichtig auch nicht ist, wenn es die Lebensrealität so wenig verändert.
Nein, ich finde aber, es ist nicht so groß. Also wir tun gerade so, als würden wir irgendwie drüber sprechen, eine neue Zeitrechnung in unserer Gesellschaft zu etablieren. Und jede Person, die immer ein Datum schreibt und alles, was man bisher kannte über das Leben, ist nicht mehr da. Das ist sie nicht so.
Nee, das stimmt. Und man muss auch dazu sagen, das spricht stark dafür, dass es sich um diesen Stellvertreterkampf handelt, den du vorher so umrissen hast, mit Angst vor einer neuen Welt. Das fand ich sehr gut, dass das, die Sprache ist ein Symbol. Du kannst halt über die Sprache wahnsinnig toll als Stellvertreterin diskutieren, weil das alle angeht, weil alle da mitreden können im wahrsten Sinne des Wortes und weil es so herrlich konsequenzenlos bleiben kann. Ja, Sprache ist in vielen Fällen so Schall und Rauch und es verraucht dann so. Das ist halt nicht so dieses ganz tiefgreifende Dingliche, über das man diskutiert. Das ist quasi die Virtualität des kleinen Mannes. Ich weiß nicht, ob kleiner Mann nicht auch schon diskriminatorische Formulierung ist. Aber der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, es gibt schon sehr lange geschlechtergerechte Diskussionen. Aber du hast vollkommen recht, in den letzten 3 bis 5 Jahren ist es so aufgekocht. Auch der Glottisschlag. Ich glaube, zum ersten Mal habe ich vom Glottisschlag gehört von einem sehr umtriebigen und auch lautstark mitdiskutierenden Sprachprofessor Anatol Stefanovic, der sogar mir manchmal ein Spürchen zu offensiv progressiv daherkommt. Finde ich aber gut, weil die Debatte braucht solche Stimmen. Das finde ich gut, auch wenn ich nicht in allen Kontexten seiner Haltung bin. Und der hat mal sehr stark und sehr gut erklärt, was der Glottisschlag ist. Und das ist jetzt auch erst 5 oder 6 Jahre her. Und was ich halt schon sehe, ist vielleicht auch als Übergang schon in Richtung einer möglichen Lösung. Ja, was ich schon sehe, ist, dass man vielleicht sich in manchen Bereichen ehrlich machen kann. Ja, dass man auch sagen kann, okay, ein paar von den Argumenten von denjenigen, die dagegen sind, nicht gendern wollen, da kann man zumindest sie dafür nicht verspotten. Ja, zum Beispiel, ja, das ist manchmal für den Sprach- oder Lesefluss nicht gerade förderlich. Es ist manchmal länger und umständlicher. Es ist manchmal weniger kraftvoll, wenn man überall in einem Satz sagt, die Lehrerinnen und Lehrer fangen an, die Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Das ist einfach, da kann ich erstmal zugestehen, ja, es ist ein bisschen umständlicher. Ich finde es ja trotzdem richtig. Aber dieses Argument so von wegen, das ist doch nur ausgedachter Quatsch zu nennen, halte ich jetzt auch nicht für sinnvoll.
Das ist ein Punkt und ich denke mir auch, jetzt auch nach 2 Jahren das zu üben und das im Alltag wirklich auch anzuwenden, dass es dann doch so schwer, ich habe das damals angefangen und ich glaube, Klaas meinte damals, wenn man das irgendwie 3 Monate macht, dann ist man da drin, dann kann man das. Und bis zu einem gewissen Punkt würde ich das auch sagen. Aber ab einem gewissen Punkt merke ich, dass sich bei mir immer noch Fehlerchen einschließen. Und deswegen, so lustig ich das bei Olaf Scholz finde, ich habe Olaf Scholz schon 100 Male richtig gendern hören.
Ja.
Dass ich sagen würde, naja gut, wenn die Heute-Show da jetzt irgendwie 8 Momente gefunden hat, wo er 2-mal das gleiche Geschlecht sagt oder die gleiche Anrede sagt, finde ich es persönlich, ehrlich gesagt, nicht so schlimm, weil, kann ich nachvollziehen, geht mir selbst nach 2 Jahren immer noch so, dass es dann halt doch sehr, sehr tief in die eigene Sprache geht. Und ich sage das jetzt als eine Person, die 28 war, als sie das angefangen hat. Ich will nicht wissen, wie das für Menschen ist, die seit 60 Jahren hier auf dieser Erde leben, sich nicht hauptberuflich jeden Tag Gedanken um Sprache machen, so wie du das beispielsweise machst, die einfach andere Sorgen und Probleme haben und die jetzt plötzlich anfangen sollen, ihre Sprache zu ändern, wenn sie mit ihren FreundInnen private Gespräche führen.
Und gleichzeitig ist das, was du vorher so als fehlende Klarheit beschrieben hast, das zieht sich ja schon durch. Wir haben in vielen Bereichen, gerade so in Grenzfällen, Graubereichen, nicht so klare Regeln, wo dann die einen so und die anderen so sprechen.
Für was wärst du?
Ich also ich komme im Moment am besten zurecht mit dem Gender Stern. Mhm. Muss ich allerdings auch sagen, und ist jetzt total kontraproduktiv für diese Sendung, das hängt auch damit zusammen, dass der Stern am zuverlässigsten die Leute aufregt, die ich ab und zu ganz gerne piesacke. Ja? Also ich habe einen ganz leichten Provozieranteil in meinem publizistischen Werk. Und mit dem Gender Stern noch viel mehr als mit so einem Binnen-I oder einem Unterstrich oder einem Doppelpunkt, so andere Möglichkeiten. Mit dem Gender Stern, da fangen zuverlässig die Leute dann an, so ein bisschen zu kreischen. Aber so diese Grenzbereiche, die beziehen sich dann so auf sowas wie Begriff Bürgersteig, wo es Leute gibt, die sagen BürgerInnensteig. Und da würde ich sagen, den Weg gehe ich jetzt nicht zwingend bis zu Ende mit. Ich finde, das ist eine wichtige Herangehensweise an dieses ganze Thema. Nicht nur, wie du eben gesagt hast, auch Fehler bei sich und bei anderen, Fehlerchen, Ungenauigkeiten einfach erstmal zuzulassen, die da stehen zu lassen und dann nicht sofort einen Strick draus zu drehen. Was muss man dazu sagen, auch die wenigsten tun, aber das passiert schon, aber es tun wenige Leute. Und es sich auch selber zu verzeihen, wenn das so passiert, sondern dass man auch nicht jeden Weg in dieser Sprachentwicklung mitgehen muss. Man kann sich da auch Zeit lassen.
Das finde ich interessant, weil das sehe ich wirklich anders als du. Ich würde nämlich sagen, das macht mir auch keine Angst, weil es natürlich auch bei mir mehr Rechte für mich bedeutet in der Sprache. Ich finde, dass es gerade so aufcrackt, dass man das eine entdeckt und plötzlich merkt man, das ist ein Rattenschwanz an Sprache, der da dran ist. Und das ist richtig, jetzt wird's nasty. Und eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, das hatte ich neulich bei der Überlegung des Kaiserschnittes, dass ich das eigentlich gerne Kaiserinnenschnitt nennen würde, weil ich finde es total Quatsch, dass da überhaupt, also der Kaiser hat wirklich gar nichts damit zu tun. Da habe ich mich in die Geschichte eingelesen und dachte mir, jetzt macht's noch viel weniger Sinn. Ich will, dass es anders heißt. Viele sagen ja jetzt, dass es Bauchgeburt deswegen heißen soll. Ich liebe diese Diskussion um Sprache. Ich finde das so toll und ich finde, wenn man das friedlich und mit einer Freude an der Sprache führt, dann fühlt sich das für mich wirklich nach einem der Bereiche an, in dem wir in Deutschland, und ich meine, wir haben einfach in vielen digitalen Bereichen, habe ich nicht das Gefühl, dass wir irgendwie so der Fortschritt schlechthin sind. Aber in diesem Bereich finde ich das total. Ich finde, dass unsere Sprache so vielfältig ist, dass ich es total cool fände, wenn sich das so wie aufbricht und dann kommt da noch viel mehr raus und dann sagt man vielleicht, ja, vielleicht heißt es dann nicht BürgerInnensteig, weil das einfach kein
Bürgendesteig
Wort ist, sondern vielleicht gibt es ein neues Wort, also wie die Bauchgeburt, die ja auch einfach aufkam. Und ich finde, dass sich da Sprache weiterentwickelt, könnte ich mir vorstellen, dass das so, ich sag mal, wenn man jetzt so die deutsche Sprache in 1000 Jahren ansieht, glaube ich, dass wir gerade in einem Peak sind, wie sich Sprache verändert. Und ich kann auch verstehen, dass es vielen Leuten Angst macht. Ich schaue dazu und denke mir nur, wow, ich finde das cool. Lasst uns doch mal drüber nachdenken, warum das nicht mehr Bürgersteig heißen sollte.
Genau. Übrigens gibt es da noch einen Teil der Debatte, der immer größer und lautstärker wird, der sich daran anschließt. Das wäre sozusagen die nächste Ebene, nämlich, dass man von den Rollenzuschreibungen ausgehend sagt, es gibt immer mehr Menschen, die fühlen sich in diesem binären System nicht wohl. Die sagen, I'm non-binary. Also ich bin außerhalb dieser binären Geschlechtszuschreibung. Und deswegen ist dieser große, es wäre mehr als ein Trend, aber diese Bewegung von genderneutraler Sprache eben auch noch eine Möglichkeit, dass ich nicht sage Lehrerinnen und Lehrer, sondern sowas sage wie Lehrende. Ja, wo gar kein Geschlecht mitschwingt. Ich habe mir selber nicht beigebracht, ich habe mich daran gewöhnt, in meinem Publikum so kleine Tricks zu benutzen, um auch die Verwendung des Gender-Sternchen, der ja eigentlich diese Binarität auch stützt, weil er genau zwei Möglichkeiten darstellt, diese Gender-Sternchen zu minimieren. Ich benutze den auch, ich finde auch richtig zu benutzen, aber ich schreibe zum Beispiel nicht ZuschauerInnen, sondern Publikum. Weil da gar kein Geschlecht mehr drin ist, eine Neutralität mit reinzubringen. Oder ich schreibe nicht jede R, ja, also mit jede Sternchen R, sondern ich schreibe alle. Und das sind so kleine Tricks im täglichen Sprachgebrauch, die man anwenden kann, wenn man sagt, geschlechtergerecht kann zunehmend auch bedeuten, geschlechtsneutral
und
zu formulieren.
Ich finde, das würde ich gerne noch hinzufügen, weil das eine Erkenntnis ist, die mir erst durch unsere Kinder kam. Unsere Jungs haben ja beide zwei geschlechtsneutrale Namen. Man könnte auch denken, dass es Mädchen sind. Und das war beim ersten auf jeden Fall zufälliger, als wir dachten. Wobei wir, als wir es gemerkt haben, fanden wir es irgendwie cool. Du hast es beim zweiten auch gemacht. Und jetzt, wo ich so immer mehr darüber nachdenke, auch über so vor ein paar Tagen gab es eine Influencerin, die sich aufgeregt hat, dass ihre Tochter, glaube ich, auf dem Spielplatz immer für einen Jungen gehalten wird, weil sie die Kleidung des großen Bruders getragen hat. Wo ich mir dachte, ja, das ist schon halfway, aber dann auf dem halben Weg sich drüber aufzuregen, dass sie als, weil sie ist ja ein Mädchen, ist dann auch wieder in diese Kerbe rein, von der ich sagen würde, wie cool wäre es, wenn wir uns davon mehr befreien könnten. Und als ich das dann bei meinen Jungs so überlegt habe, dachte ich mir, oder bei unseren Jungs überlegt habe, dachte ich mir, es ist interessant, in wie vielen Bereichen das völlig irrelevant ist, ob das männlich oder weiblich ist. Und ich, wenn ich heute so ein Newsletter sehe, wo dann angegeben wird, männlich oder weiblich, auch da finde ich es völlig irrelevant. Weil wenn man sich auch, ich sage jetzt mal beim Einkaufen oder so, drauf einlässt, auch mal in die, als Frau in die Herrenabteilung zu gehen und mal da nach Klamotten zu gucken, dann merkt man, dass es schon ein Konstrukt, das gesellschaftlich viel mehr aufgedrängt ist, als dass es wirklich noch funktionieren würde. Und ich glaube, es gibt Bereiche, wo das der Fall ist. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es kompletter Gender-Gaga-Quatsch ist. Aber also ich fände das total spannend und ich würde euch dazu gerne mal einladen, das so im Alltag zu beobachten, wie selten Geschlechterrollen wirklich eine Rolle spielen in der Gesellschaft, wie selten das wichtig ist.
Sie spielen halt dann eine Rolle, wenn patriarchale Macht sich auch in der Sprache äußert. Und wenn man mit Sprache eine Normalität herstellt, eine vermeintliche Normalität, die dann normativ wird. Das Normativ, das bedeutet in dem Kontext, dass man eine bestimmte Normalität für verpflichtend hält, als Norm anderen Leuten aufdrückt. Zum Beispiel, sie müssen sich gefälligst in eine von zwei Geschlechterrollen hineinfügen und am besten auch noch das, wo sie die vermeintlich dazu passenden Geschlechtsorgane haben und alles andere ist ganz schwierig und katastrophal. Aber wenn wir nochmal zurück zum Gendern gehen und nochmal versuchen, uns reinzuversetzen, vielleicht auch als Anfang eines Lösungsansatzes in die Argumente, die dagegen das Gendern sprechen, dann sehe ich mehrere, von denen ich zumindest denke, wir müssen sie lösen, wenn wir zu einer Problemlösung kommen wollen. Eins davon ist, dass es, das hast du vorher angesprochen, tatsächlich inzwischen auf viele Menschen eher ausschließend wirkt. Und das kann man doof finden, dass es so ist. Faktisch ist es aber schon so. Und damit muss man irgendwie, fürchte ich, umgehen. Dann gibt es daran angrenzend einen Teil der Bevölkerung, die ärgern sich über das Gendern so sehr, dass für sie der Ärger den Inhalt überlagert. Und auch da muss man überlegen, bekommt man das zum Beispiel durch geduldiges Erklären irgendwie in den Griff? Gibt es andere Möglichkeiten, damit umzugehen? Und dann schließlich, das ist eins der allerhäufigsten Argumente gegen das Gendern, dass die Leute keinen Zwang verspüren wollen. Mhm. Und da muss man sagen, es gibt schon, also dieser Gender-Zwang, der häufig so als Teufel an die Wand gemalt wird, der ist in der Form so nicht vorhanden. Es gibt aber schon Situationen und Bereiche, da kann man von einem Drang oder Zwang in Richtung Gendern sprechen, der vielleicht nicht gesamtgesellschaftlich ist, aber so ein Detail ist schon. Ja, wenn bei Audi Briefe geschrieben werden müssen in einer bestimmten Genderform, dann kann das, wenn Angestellte das nicht tun, Schwierigkeiten nach sich ziehen.
Ach, ganz ehrlich, das ist für mich auch immer ein Argument, gerade in einem Land wie Deutschland, wir sind einfach eine extrem, in vielen Bereichen sind wir eine extrem gezwungene Gesellschaft. Ich finde, dass wir ganz, ganz viele Bereiche haben, wo es so unausgesprochene Regeln gibt, an die sich alle halten und es ist vielleicht nicht verboten, im Aufzug zu schreien, aber niemand tut es. Und ich finde, dass wenn man es jetzt eher so, also ich weiß nicht, was die Menschen sich vorstellen, dass dann irgendwie die Sprachpolizei durch die Straßen mit einer Rute geht und allen irgendwie auf den Mund peitscht, wenn man nicht richtig gendert, das glaube ich halt nicht. Aber wir leben in einem Land, in dem ganz, ganz viele Gegebenheiten in, ich würde schon fast Zwänge umgewandelt sind in der Gesellschaft, in die man, auf die man sich geeinigt hat, weil man das eben so macht in unserem Land, dass es mich verwundert, dass Menschen, die auf ganz viele andere Alltagssituationen bestehen, dass wir das so machen, dass weil wir eben so sind, da sagen, boah, da fühle ich mich jetzt aber plötzlich krass eingeschränkt. Also wenn man jetzt an die Umsetzung denkt, wie das wahrscheinlich laufen wird, dann ist es, finde ich, glaube ich, so ein bisschen wie jetzt, ich sage jetzt mal, in die Armbeuge niesen. Das ist so eine Sache, das hat sich in den letzten Jahren einfach umetabliert. Man niest nicht mehr in die Hand und es passiert vielleicht noch manchmal, geht mir auch so. Aber eigentlich niest man in die Armbeuge, weil man gemerkt hat, wir finden alle Keime scheiße, wir haben uns drauf geeinigt, cool, wir niesen alle in die Armbeuge. Und ich will das nicht runterspielen und ich will es nicht verharmlosen. Das ist von der Wirkung, glaube ich, viel, viel krasser als Viren an der Hand. aber mir geht es darum zu sagen, dass ich das absurd finde, dass die Leute alle gerade so tun, als würden wir in so einem freien Woodstock-Festival-Paradise leben und alle können machen, was sie wollen.
Nur in dem einen Bereich
ist der Zwang. Nur in diesem einen Bereich, aber da muss man endlich. Das ist Quatsch, finde ich.
Das stimmt. Ich versuche da ein Verständnis zu entwickeln. Auch deswegen, weil die Zahlen, die wir sehen, darauf hindeuten, dass je nach Befragung und je nachdem, wie man die Frage stellt, schon eine Art von Mehrheit sagt, ich bin jetzt nicht mega begeisterter Gender-Fan. Ja, da gibt es unterschiedliche Zahlen tatsächlich. In dem Kontext möchte ich übrigens einen Wikipedia-Eintrag empfehlen, nämlich den Wikipedia-Eintrag mit dem Titel Studien und Umfragen zu geschlechtergerechter Sprache. Das lohnt sich sehr, sehr lang, aber es ist ein riesiger Überblick über das, was gerade der Stand ist in 1000 verschiedenen Bereichen. Und da drin kann man eben auch lesen, warum es am Ende sinnvoll sein kann, wenn man bestimmte Ziele hat mit der Gesellschaft, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Zum Beispiel, weil Frauen dann messbar stärker mit einbezogen werden in die Gesellschaft. Wenn ich die weiblichen Formen oder zumindest genderneutrale Formen mit einbeziehe, dann fühlen sich Frauen eher angesprochen, dann sind Frauen eher Teil der Gesellschaft. Und dann wird übrigens, auch ein interessanter Fall, der Anteil der Männer nicht immer überschätzt. Wenn man nur das generische Maskulinum benutzt, also Ärzte sagt und damit auch Ärztinnen und Ärzte meint, dann überschätzen die Menschen immer den Anteil der Männer. Und dass das eine Folge hat, das glaube ich ist so offensichtlich, da kann man schon sagen, nee, wir versuchen das besser zu machen.
Genau, das ist ja ein Punkt, den ihr euch, wie gesagt, auch nochmal in dieser Studie ansehen könnt. Ich finde es auch total wichtig und richtig, damit Wissenschaft zu argumentieren, statt einfach nur zu sagen, ja, ihr seid alle dumm, wenn ihr es nicht macht oder wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil wir es tun. Ich finde, wenn man dieses ganze Thema zusammenfasst, dann sind für mich schon noch Punkte dabei, die hast du gerade genannt, die verbessert werden müssen. Diese Genauigkeit muss her, es muss auch, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, Verständnis, miteinander sprechen, sich austauschen her in dieser ganzen Diskussion. Ich glaube, dass es dann in eine richtige Richtung gehen kann. Ich mag es immer bei diesem Thema und ich nehme mir das immer selbst auch vor, zu glauben, dass ich auf dem richtigen Pfad bin, aber auch von der Gegenseite noch überrascht werden kann mit jetzt nicht, glaube ich, dieser Lösung, das nicht zu tun, sondern vielleicht eine andere Lösung zu finden, die besser funktioniert. Weil vielleicht ist es noch nicht der Weg, den wir gerade eingeschlagen haben, der für alle funktioniert. Und ich finde, dass wir alle in der Gesellschaft, und deswegen würde ich auch ZweiflerInnen gerne einladen, sich daran zu beteiligen und sich auszutauschen. Vielleicht gibt es noch einen Weg, der eingängiger ist, der besser funktioniert als das, was wir gerade versuchen. Wir haben ja gerade auch festgestellt, es gibt dann doch noch so ein paar Holperer so in der Umsetzung dieser ganzen Thematik. Also glaube ich, dass wir uns vielleicht erstmal grundsätzlich darauf einigen sollten, bevor wir jetzt 10 Schritte weitergehen und wieder Leute nicht mitnehmen, dass wir alle Menschen ansprechen wollen und dass wir uns, glaube ich, darauf einigen können, dass wir zu alle Menschen gleich behandeln wollen, alle Menschen auch gleich behandelt werden müssen in unserer Gesellschaft und sollten. Und wenn man das jetzt erstmal so als Grundstein nimmt, finde ich, könnte man auch nochmal in andere Richtung denken und überlegen, wie können wir unsere Sprache vielleicht so verändern, dass wir da mehr Menschen mit reinnehmen, weil so wie es gerade ist, wird eine Bevölkerungsgruppe, und das sind Männer, ganz klar bevorteilt. Und da fand ich dann irgendwie doch diese Erkenntnis von diesem Comedian ganz toll, zu sagen, okay, es ist ein Privileg, das einem weggenommen wird, fühlt sich erstmal als Diskriminierung an. Ich würde gerne zusammen in der Gesellschaft überlegen, wie wir allen Menschen in dem Bereich mehr Privilegien geben, weil es gibt schon eine Gruppe, die hat ganz obvious Privilegien und das sind Männer. Leute, es gibt, kann ich mir vorstellen, bei diesem Thema Gedanken von euch, wo ihr jetzt die ganze Zeit drauf gewartet habt, wann sprechen sie endlich dieses Argument an, wann sagen sie endlich das dazu oder ich möchte auch was dazu sagen und das haben wir jetzt vielleicht nicht getan und dann denkt ihr euch, was tue ich jetzt nur? Dann könnt ihr uns schreiben auf Instagram oder auf Twitter, auf unseren Kanälen. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge für Sendungen. Das ist ja auch ein Thema, das zwar die letzten Wochen immer wieder aufkam, das aber tatsächlich übergreifend von euch auch immer wieder vorgeschlagen wurde, weil ihr geschrieben habt, dass ihr euch damit unsicher fühlt oder weiß ich nicht, ich habe ein paar Nachrichten in die Richtung bekommen, die sich gewünscht haben, dass wir dieses Thema mal ansprechen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr auch weiterhin Themenvorschläge uns schickt. Ansonsten bleibt gesund und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's gut.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.